Wunderschönen guten Morgen. Da kann man sich doch nur an den Kopf langen. Wie oft habe ich diesen Satz gehört? In den letzten Wochen und Monaten, da kann man sich ja nur noch an den Kopf greifen. Hauptsächlich, wenn es um politische Themen ging, nicht hier in der Gemeinde. Nein, da habe ich das gar nicht gehört. Aber ich bin ja viel unterwegs, auch in der Wirtschaft, in der Politik, begleite neben Gemeinden auch Unternehmen und auch Politiker. Und das ist ja gerade nicht einfach, oder? Nicht einfach in der Zeit, in der wir stehen. Und viele sagen, wie kann man nur? Und man greift sich an den Kopf und stellen fest, warum greift man sich so oft an den Kopf? Weil vieles von Entscheidungen, von Prozessen, von dem, was passiert, man nicht einordnen kann. Wie kann man nur? Vielleicht geht es dir auch so im Rückblick, wenn du mal so zurückblickst, ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre, und du sagst, wie konnte ich nur? Ja. Und gab es so ein paar Erlebnisse und Situationen, wo wir gemerkt haben, Mensch, hätte ich damals anders entschieden, wie konnte ich eigentlich nur? Und dass es so häufig auftritt, liegt, meine ich, daran, dass wir in einer Art Zwischenzeit sind. Der Kanzler hat es vor 2 Jahren als eine Zeitenwende beschrieben. Das hat er damals aber eigentlich nur militärisch gemeint und im Umgang mit Autokraten. Diese Zwischenphase oder diese Veränderungszeit, diese große, gravierende Veränderungen, die finden schon viel, viel länger statt. Ich setze immer so ein bisschen das Datum 1989, da ist ganz viel passiert, da gehe ich jetzt nicht rein, aber da ist ganz viel passiert, natürlich politischer Art, Fall der Mauer, aber auch, dass das Internet für jeden zugänglich wurde. Ja, jeder kann, Boris Becker damals, vielleicht erinnert sich noch mancher aus dieser meiner Altersgruppe an die Werbung damals, ich bin schon drin. Ja. Und es war eine neue Entdeckung, so wow, wir können ganz anders kommunizieren, die Welt rückt zusammen, es ist plötzlich möglich und heute haben wir das natürlich wie selbstverständlich, obwohl es erst 10, 12 Jahre so ist, dass wir in unserem Smartphone das Wissen der ganzen Welt zur Verfügung haben. Mein Thema ist aber heute, Wissen genügt nicht. Das kann jeder inzwischen. Ja, das weiß ich, da google ich mal kurz. Und wenn ich jetzt ein paar Sachen bei der Predigt sage, dann googeln schon die Leute, sagen, ob es sich allzu verhielte. So, Wissen ist nicht mehr, damit kann man nicht mehr punkten. Wissen ist nicht mehr Macht. Die Frage ist, haben wir Weisheit? Und mein Thema heute Morgen ist Geist der Weisheit. Geist der Weisheit, er kommt, empfange den Geist der Weisheit. Speziell in Zeiten der Veränderung und natürlich auch darüber hinaus. Wissen reicht nicht aus. Weisheit, und wir gucken uns auch vom Wort Gottes her ein bisschen an, was verstehen wir unter Weisheit, was ist denn Weisheit? Und vielleicht spürt und merkt er auch schon, gerade in diesen Umbruchszeiten, aber auch darüber hinaus, aber ganz speziell in diesen Umbruchszeiten brauchen wir nicht nur Wissen. Wissen haben wir eine Menge, aber was ist das Richtige? Was ist jetzt das Richtige zu tun? Und zwar so, dass wir nicht dann 2, 3, 5, 6 Wochen später an den Kopf uns greifen und denken, wie konnte ich nur? Also Weisheit, um das gleich mal vorwegzunehmen, ist Entscheidungen zu treffen, die ich hier und jetzt und heute treffe, aber eben auch in Zukunft im Rückblick noch sagen, das war eine richtige Entscheidung, eine kluge Entscheidung. Weisheit. Und Weisheit allein, werden wir merken, können wir nicht lernen, nur obwohl wir wachsen können in der Weisheit, zumindest was der Kopf angeht, wachsen können in der Weisheit, aber wir brauchen jetzt gerade in diesen Zeiten, brauchen wir Weisheit, was für Entscheidungen treffen wir, wie handeln wir richtig in diesen Umbruchszeiten, die wir teilweise ja noch gar nicht begreifen und wo man nicht einfach zurückgreifen kann, früher haben wir das so gemacht. Das ist der Tod einer jeden Organisation. Auch im Gemeindlichen übrigens, ohne da jetzt auch ins Detail gehen zu können, ganz viele Umbrüche. Ganz viele Umbrüche. Und da werdet ihr sehen, dass auch die Gemeindelandschaft in Deutschland wird in 5 oder 10 Jahren nochmal komplett anders aussehen, als es heute aussieht. Da ist vieles im Umbruch eine spannende Thematik. Aber wir machen jetzt keinen Gemeindebau heute Morgen, sondern predigen das Wort des Herrn. Also wir sind in Zeitenwende, Zwischenzeit, Veränderungsprozesse. Transformationsprozesse im großen Stil. Aber ich will es aber nicht nur in die großen Zusammenhänge setzen, sondern auch ganz persönlich machen. Denn wir alle sind immer wieder in Zeiten der Veränderung. Die Pubertät, könnt ihr euch noch daran erinnern? Das ist so eine Zeit der Veränderung. Und dann so zwischen 12 oder 11 fängt es heutzutage schon an und hört dann mit 30 auf heutzutage. Sagen wir mal zwischen, zwischen 12 und 18, ja, so diese Zeit, du weißt nicht, bin ich Männlein oder Weiblein, alles ist emotional 6-mal stärker als dann später wieder Umbruchszeit. Und du als Teenager, könnt ihr euch noch erinnern? Wenn nicht, dann könnt ihr euch als Eltern erinnern. Wenn die Kinder in das Alter kommen und alles ist doof zu Hause und bei den anderen ist alles besser und dann wieder, Papa, ich brauche dich so sehr. Bin ich erwachsen, bin ich Kind, diese Umbruchszeiten. Und in solche Umbrüche, Lebensumbrüche, haben wir natürlich auch in anderen Phasen. Es gibt inzwischen die Third Life Crisis. Das ist so um 30 herum, wenn man dann plötzlich merkt, jetzt haben wir mal durch die Welt gewandert, haben so manches erlebt und erfahren und ausprobiert und jetzt irgendwann kommt das Gefühl, die biologische Uhr tickt und so weiter und denke, vielleicht sollte ich jetzt doch mal mich entscheiden, was mache ich eigentlich jetzt die nächsten 20 Jahre? Und da kommen die jungen Menschen in eine Third Life Crisis. Ja, jetzt muss ich ja entscheiden, was ist jetzt eine weise Entscheidung für den richtigen Partner? Bisschen beruflich jetzt sich festlegen, wo lebe ich? Kann ich vielleicht nicht schon wieder im Jahr verändern? Kinder, wollen wir keine Kinder? Entscheidungen, weise Entscheidungen zu treffen. Aber es ist auch in Lebensumbrüchen natürlich, in meinem Alter, ich habe das jetzt hinter mir, so Lebensumbrüche, Midlife Crisis. Gibt es manche Midlife-Crisis? Gehen wir jetzt nicht ins Detail. Umbrüche in jeder Lebensphase im Grunde. Ja, haben wir immer wieder so eine Zeit, wo wir verabschieden von dem, was bisher war und sind noch nicht angekommen dort, wie es dann vielleicht sein wird. Und wir haben wir zu anderen Seiten schon angeguckt, so ungefähr 5 Lebensphasen. Nicht mehr nur 3, wie das früher der Fall war, sondern jetzt haben wir 5 Lebensphasen. Das heißt, 5-mal haben wir in der Regel diese Phasen, diese Zeiten, wo wir uns so dazwischen fühlen. Was Altes ist nicht mehr, was Neues ist noch nicht. Und man fühlt sich so zwischendrin und muss darin leben und Entscheidungen treffen. Aber auch wenn Beziehungen zerbrechen, vielleicht sind manche von euch da, haben einen lieben Menschen verloren. Eine Beziehung ist vielleicht auch zerbrochen aus anderen Gründen. Und du bist so zwischendrin, das Alte ist noch nicht verarbeitet, der Zerbruch. Neue Beziehung ist noch nicht da oder vielleicht auch das Alleinbleiben, wie auch immer. Und du bist so zwischendrin und es ist dieser Zerriss und trotzdem musst du leben und Entscheidungen treffen. Und es ist nicht nur eine Frage von Kraft und Zeit, sondern eben auch, ich treffe Entscheidungen. Was mache ich denn jetzt? Und da gibt es immer die guten Ratschläge. Ja. Und ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, Umbruch, da ging es in der Firma von einer Generation in die andere Generation. Es sind auch solche Umbruchszeiten, können die vorherigen loslassen, die erste Generation, Pioniergeneration. Die Jüngeren übernehmen, haben noch nicht ganz übernommen. Da habe ich gestern ein Telefonat geführt. Und gesagt, ich brauche jetzt keine Ratschläge, aber jemand, der mir zuhört. Ja. Sage ich, höre zu. Ja. Weil manchmal muss ich einfach auch nur aussprechen können. Man muss sich einfach mal nur meine Gedanken sortieren. Was geht denn hier eigentlich ab? Und es ist übrigens auch lohnenswert, auch wenn wir hineinschauen in die Welt und überflutet werden mit Nachrichten. Ja. Mal kurz mal innehalten und sagen, Moment, was geht hier eigentlich ab? Ja. Und es ist Umbruchszeit in vieler Hinsicht. Und natürlich fragen wir uns, Herr, was ist denn wichtig in diesen Umbruchszeiten? Denn Gott ist in allen drin. Ja, ich bin bei euch alle Tage, wo es friedlich läuft. Nein, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeitende. Egal was passiert, das wisst ihr. Und trotzdem in den Situationen ist es manchmal, fühlt sich auch Gott so fremd an, denn wir haben ihn erlebt in der Zeit und haben ihn noch nicht erlebt, wie sein wird. Und so zwischendrin, das sind auch neue Gotteserfahrungen, Gotteserlebnisse. Herr, ich lerne dich neu kennen. Und ich glaube, jeder, der mal durch eine Krise gegangen ist und an Jesus dran geblieben ist, der kann mir sagen, das ist, was ich viele, viele, viele Male höre und auch selbst erlebt habe, ich habe Jesus neu erfahren. In der Krise habe ich Jesus nochmal neu kennengelernt. Im Zerbruch habe ich nochmal eine andere Beziehung gekriegt, andere Seiten von Gottes Eigenschaften, von Gottes Art und Wesensart kennengelernt. So Gott ist mittendrin, auch in diesen Umbruchszeiten. Und es scheint ihm wichtig zu sein, und das ist mein Text, den ich auch heute Morgen mal zugrunde lege, 5. Mose 34, 9. So, ich spüre natürlich immer hin und sage, Herr, was ist für diese Zeit wichtig? Weil ich Tag für Tag damit zu tun habe, nicht nur persönlich, aber in der Bekleidung und Beratung von Unternehmen, von Gemeinden, von Führungskräften, von Menschen in verschiedenen Lebensphasen und Situationen. Herr, was ist wichtig in dieser Zeit? Und da bekam ich diesen Vers, 5. Mose 34, Vers 9. Da heißt es, Josua wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, als Mose seine Hände auf ihn legte. Josua wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, als Mose seine Hände auf ihn legte. Und dachte, ja, okay, und was soll das jetzt mit Zwischenzeit? Und dann habe ich den Kontext gelesen und es war diese Phase, als Mose aufgenommen wurde im Himmel, der ist ja nicht gestorben, sondern war plötzlich weg. Das ist ja noch schlimmer, gell? Plötzlich weg, du hast keine Leiche. Weg, ja. Der war weg. Und Josua war plötzlich in der Situation, das Volk Israel war noch nicht in dem Land der Verheißung, da wo sie hin sollten, wo sie Versprechen hatten, wo sie unterwegs waren. Es war jetzt aber auch nicht mehr, wir haben uns 40 Jahre daran gewöhnt, dass unser Führer Mose uns führt und leitet und er wird schon recht machen und wir regen uns auf und er hält trotzdem durch. Ach, so ein wunderbarer Pastor, da kannst du immer alles übertragen auf die Führungskraft. Alles wunderbar und er macht es irgendwie und jetzt ist er weg. Und es war genauso eine Zwischenzeit. Wir waren sind noch nicht dort, was Gott verheißen hat. Es ist nicht mehr, wie es war, über 40 Jahre gewohnt. Eine neue Generation ist auch aufgebrochen und jetzt auch eine neue Führungsaufgabe. Josua war plötzlich jetzt vorbereitet zwar, er wusste, dass es kommt, er hat von Mose viel gelernt, aber jetzt stehst du da, ganz allein. Und interessanterweise genau in diese Phase betont die Bibel, Josua wurde erfüllt. Und ihr wisst, was erfüllt ist, ja, so dass es überfließt, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Es scheint so zu sein, dass Weisheit eine ganz wichtige Fähigkeit ist, Gabe ist, Beschenkung ist für diese Zeiten, wo was Altes aufgehört hat und noch keine neue Ordnung, noch keine neue Regelmäßigkeit entstanden ist. Und ich dachte, gut, von einer Schriftstelle allein, Herr, das reicht nicht. Wenn das so ist, dass wir hier auch speziell für uns sagen können, Herr, dann beschenke auch uns mit dem Geist der Weisheit. Für diese Zwischenphase, für diese Zeit, dann sollte es mehr sein als nur ein Zeugnis in der Schrift. Als nur eine Stelle, wo uns das berichtet wird. Und auch ohne, dass wir jetzt reingehen in die Texte, aber so einfach mal ein paar Impulse für euch, die ihr natürlich mit dem Wort Gottes euch gut auskennt und ihr könnt nachlesen. Immer wieder in solchen Übergangsphasen wird die Weisheit betont. Und die Schrift ist voll mit dem Thema Weisheit, Sprüche und so weiter und so fort. Josef zum Beispiel auf der politischen Ebene, Josef vorbereitet für eine Zeit, die kommen sollte, das Volk von Ägypten, aber auch damit das Volk Israel, das da zu dem Zeitpunkt ja dann auch oder dann nach Ägypten übernommen wurde in dieser Phase, um zu überleben. In dieser Zwischenphase zwischen der kommenden Hungersnot und dem, wie es üblich war, zwischenhinein schenkte der Herr dem Hause Ägypten den Josef und gab ihm Weisheit, so heißt es ja dann an Apostelgeschichte 7, Vers 10, Gott gab Josef Gnade und Weisheit vor Pharao und er setzte ihn dann zum Kanzler ein. Und er hat über 14 Jahre dann Ägypten entsprechend politisch gut geführt, sodass sie eben nicht in die Hungersnot gekommen sind, dass sie nicht untergegangen, sondern reicher wurden und mächtiger wurden als je zuvor. Kluge Entscheidungen getroffen. Nicht nur Rat gegeben, sondern Entscheidungen getroffen und das ist nochmal eine andere Nummer. Sag, okay, machen wir das jetzt so? Bauen wir die Silos? Geben wir dafür jetzt Geld aus? Überzeugen wir die Bevölkerung, Silos zu bauen? Man sagt, hallo, jetzt seit 30 Jahren, 40 Jahren, solange wir leben, jedes Jahr gab es eine Ernte, warum sollen wir Silos bauen? Und da gibt es auch die Frommen heutzutage, die würden auch sagen, ja, und die Bibel sagt auch, bau keine Silos, ja, denn heute nehme ich deine Seele von dir. Es gibt immer Bibeltexte für alles und Argumente. Aber wenn du entscheiden musst und sagst, was machen wir jetzt politisch? Ich habe Verantwortung für ein ganzes Volk. Und ihr Lieben, lasst uns auch hier für die Politiker immer wieder auch uns das bewusst machen. Egal, ob wir ihre politische Farbe lieben oder nicht lieben, die brauchen Gebet. Es ist brutal schwierig, Entscheidungen zu treffen, die nachhaltig richtig sind in so einer Zeit. Egal, was du machst, es gibt immer Argumente dagegen. Aber wir brauchen Leute, die Entscheidungen treffen. Und sie brauchen zumindest mal unser Gebet. Manchmal versetze ich mich hinein und sage, Mensch, wenn ich das jetzt entscheiden müsste, was würde ich denn machen? Ja, und dann merke ich plötzlich, ui, nicht so einfach. Reden tun alle heute. Ja, die Social Media sind voll und ganzes Volk weiß, was richtig ist. Aber wer trifft die Entscheidung? Wer muss sagen, so, ich treffe jetzt eine Entscheidung, die nachhaltig sich auswirken muss? Das war Josef zum Beispiel. Salomo, ein anderer, natürlich, der wird als ein Mann der Weisheit beschrieben und er hat sehr klar gespürt und gemerkt, Herr, wie soll ich dieses große Volk führen? Ich habe doch gar keine Ahnung. Er war plötzlich in dieser Positionierung. Er dachte, ich bin doch gar nicht in der Rangfolge. Aber der Herr setzte ihn an diesen Platz. Und manchmal wirst du von Gott in Situationen hineingeführt, wo du sagst, ich habe keine Ahnung. Das ist manchmal gar nicht so schlecht. Denn du musst neu denken. Du musst neu hinhören. Und Salomo in dem Fall sagte, Herr, ich Reichtum und so weiter, das hätte er sich erbitten können. Ja, so kommt die Fee und sagt, hast du einen Wunsch? Ja, und so, ich will reich werden. Ja. Nein, er sagt, ich brauche Weisheit. Ja, ich brauche Weisheit. Wie soll ich sonst dieses Volk führen? Wie soll ich die richtigen Entscheidungen treffen? Und wenn, denk mal schon rein in deine Situation, wenn du in so einer Umbruchszeit bist, ganz persönlich, vielleicht ist es auch dein Herzensschrei heute Morgen und sag, Herr, ich brauche Weisheit. Ich habe so viele Ratschläge um mich herum und die tun weh manchmal. Ja? Und ich versuche, Verantwortung abzugeben, nach oben, nach unten, rechts und links. Schlussendlich landet es immer wieder bei mir. Ich werde entscheiden müssen, was mache ich morgen. Und du kommst an eine Grenze und sagst, wenn ich alle Mittel und Möglichkeiten hätte, das wird nicht reichen, ich brauche trotzdem Weisheit. Was ist richtig, Herr? Und ich weiß es nicht und ich kann auch nicht einfach immer nur abwarten, irgendwie wird es schon werden. Ich muss heute Entscheidungen treffen, die übermorgen immer noch richtig sind. Auch im Gemeindlichen, die Diakone, ja, in einer Zeit des Wachstums und des Umbruches. Und da seid ihr jetzt auch schon drin und die nächste Wachstumsphase wird kommen, liebe Quellholer. Dann wird es wieder Veränderung geben, dann wird es wieder Schluss mit gemütlich.
Amen!
So schön! Ja. So, wollen wir wachsen? Wollen wir weiter? Und die Gemeinde wuchs und plötzlich war es nicht mehr möglich. Die Apostel hatten nicht mehr Zeit für jeden. Oh, der Pastor ist nicht mehr für mich da. Kümmert sich um die neuen Leute. Das habe ich alles durch als Gemeindepastor. Ich habe ja über 15 Jahre Gemeinde geleitet und ist gewachsen auf 400 Leute. Und dann gab es Menschen, die natürlich am Anfang unmittelbar, immer konnte man mit allen reden und plötzlich sind viele andere da und man hat keine Zeit mehr für den Einzelnen. Und ein Umbruch, und das tut weh und schmerzt. Und man muss neu organisieren. So war das damals auch. Dann in der Apostelgeschichte in der jungen Gemeinde und er sagt, jetzt brauchen wir Diakone, die unterstützen, die helfen, die Aufgaben übernehmen, Verantwortung übernehmen. Was für Leute brauchen wir? Erfüllt mit dem Geist Gottes und mit Weisheit, die Betonung. Und wir könnten noch andere Texte finden in der Schrift, die uns dazu ermutigen und anregen. Leute, bittet um den Geist der Weisheit, wenn ihr in Zeiten des Umbruchs seid, wenn ihr in Situationen seid, wo ihr sagt, was mache ich denn nur? Wenn ihr in Situationen seid, die euch unbekannt sind. Und bevor wir da wieder zurückkehren zum Thema Weisheit, muss ich noch was grundlegen. Das habe ich, glaube ich, auch in anderem Kontext schon mal gesagt. Phasen der Veränderung. Jetzt wird es ein kleines bisschen fachlich, bleibt aber voll geistlich. Ja? Fachlich und geistlich ist nicht immer ein Widerspruch. In Veränderungsprozessen gehen wir häufig durch vier Phasen. Es fängt an mit dem uninformierten Optimismus. Das kennt ihr von der Ehe, ja, ihr freundet euch. Uninformierter Optimismus. Ja. Dann gehst voll rein und sagst, das verheißene Land und es wird herrlich und wunderbar und wir Beste und Größte und Herrlichste und so. Ja. Und das brauchen wir auch, sonst würden wir das doch nicht machen. Über beide Ohren verliebt, ja, und du blickst überhaupt nicht mehr durch und alle Infragestellungen hörst du nicht, weil es einfach nur toll. Uninformierter Optimismus. So, gehen wir rein. Voller Energie. Und dann kommt meistens sogar relativ früh der informierte Pessimismus. So, und die rote Linie ist dann die Stimmung. So, plötzlich, was? So in der Beziehung, so habe ich dich noch gar nicht gekannt, so habe ich das aber nicht eingeschätzt. So haben wir doch nicht miteinander gewettet. Ja. Wieso bist du? Ja. Und dann kommt so der informierte Pessimismus. Oh, kann das funktionieren? Kann das klappen? Kann das überhaupt wahr sein? Kann sowas funktionieren? Und man sucht und ringt dann, ja, und die Stimmung geht immer weiter runter. Da ist unsere Regierung gerade. Ne? Informierten Pessimismus. Die Bevölkerung. Ja. So, das heißt, diese Zukunftskoalition. Ja. Wunderbare Bilder, Energiewende. Dafür sind sie angetreten. Und auch Umgestaltung der Gesellschaft. Damit habe ich Mühe. Auch was Identität und Geschlechterfragen und so weiter anbelangt. Ja. Damit habe ich Mühe. Aber es ist ein Bild, das sie haben. Da wollen sie hin. Die Gesellschaft sieht anders aus. Und jetzt kommen plötzlich Situationen, informiert, und die Stimmung rutscht ab. Das kennen wir immer. Ja. Auch bei Gemeindearbeit. Ja, wenn Gott uns was aufs Herz legt, bleiben wir mal ganz geistlich. Wir haben eine Vision, wir haben eine Offenbarung, wir haben eine Schau, Gott legt uns was aufs Herz. Wir haben ein Bild von dem, da will Gott mit uns hin. Und du läufst los. Und dann denkst du, ja, es sind aber trotzdem die gleichen Leute mit den gleichen Problemen. Ja. Und ich habe mich auch noch nicht verändert und stoße an meine Grenzen. Und dann kommt der informierte Pessimismus. Und wenn wir da durchkommen, dann kommt der hoffnungsvolle Realismus. Hoffnungsvolle Realismus. Da seid ihr nach Corona-Krise gelandet. Quelltor, ja. Und vielen Dank, dass ihr durchgegangen seid. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja, kann man ruhig mal applaudieren. Vielen Dank, dass seid ihr durchgegangen. Doch diese pessimistische Zeit hat viele Gemeinden zerlegt. Gibt es heute nicht mehr. Die sind abgestürzt in diesem informierten Pessimismus. Ja. Und es hat offensichtlich nicht gereicht, das Zukunftsbild. Auch all die manchmal prophetischen Aussagen, die über Gemeinden ausgesprochen wurden, über Leben ausgesprochen wurden, und man sich daran festgehalten hat, aber es hat nicht gereicht. Warum halten wir durch und kommen vom hoffnungsvollen Realismus? Übrigens, halte auch bitte in deiner Beziehung durch, wenn es irgendwie geht. Arbeite dran, gib nicht zu früh auf. Manchmal ist auch richtig, einen Schlussstrich zu ziehen, und wir merken, da passt Aufwand und Ergebnis nicht mehr zusammen oder das passt nicht. Aber manchmal in dieser Phase, auch in einer Beziehungsphase, hört man manchmal zu schnell auf, weil hier wird es anstrengend. Plötzlich bin ich konfrontiert mit den Ecken und Kanten der anderen Person, aber auch mit mir selbst. Kann ich das überhaupt? Will ich das? Fühlt sich nicht nur gut an. Veränderung tut manchmal richtig, richtig weh. Und zwar für alle Lebensphasen, auch wenn du durch eine Lebensphase gehst, sagen wir, meine Altersgruppe, jetzt haben wir ja oft mal so in die Rente hinein und was immer das ist, ja, in diese andere Lebensphase hinein, und es fühlt sich manchmal sowas von komisch an. Und entscheidend ist, dass wir durchkommen und dann zum informierten Optimismus kommen. Es ist möglich, ihr Lieben, es gibt ein Land, wo Milch und Honig fließt. Aber nicht nur irgendwie eine Blase, sondern wo wir informiert sind. Ja, so geht's. Da können wir ankommen. Lass deine Träume nicht so schnell los, ihr Lieben. Vielleicht muss der eine oder andere auch wieder sagen, komm, Schatz, wir haben doch einen Traum gehabt miteinander. Ja? Wir haben doch miteinander geträumt, wir hatten miteinander eine Vorstellung, wir hatten doch miteinander ein Bild, wir haben doch miteinander Verheißungen vielleicht sogar. Lass uns die nochmal rausgraben und angucken. Wir haben vielleicht zu früh aufgehört, zu früh aufgegeben. Gib nicht so schnell auf, bitte. Und in dieser Zeit, darf ich es so reinfügen, in dieser hedonistischen Zeit, wo wir sind, das ist die Leitphilosophie, die wir im Moment haben. Hedonismus im Sinne von mein Glücklichsein, mein Wohlgefühl, mein gutes Gefühl ist das Oberste, was in meinen Entscheidungen prägt. Wenn es mir gut geht, kümmere dich um dich selbst. Wenn jeder sich um sich selbst kümmert, dann geht es alle gut. Stimmt nicht? Und dieser Hedonismus, also schmerzfrei Glück, geht nicht. Rutschst du voll ab, wenn das Leben zuschlägt, die realistischen Situationen zuschlägt, merkst du sehr schnell, geht nicht. Und da geben viele zu schnell auf, weil es sich halt blöd anfühlt. Dann kann es ja nicht gut sein. Auch in der Nachfolge Jesu übrigens fühlt es sich manchmal richtig bescheiden an. Weil wir müssen uns verändern. Das tut weh, wer mag denn sowas? Und Jüngerschaft ist kein Ponyhof. Die Nachfolge Jesu ist voller Glück und Zufriedenheit und Freude und das Ergebnis ist herausragend. Besseres gibt es nicht, aber es gibt Tage und Wochen und Monate, wo wir durch Veränderungsprozesse gehen, etwas loslassen müssen. Es fühlt sich nicht immer nur gut an. Wenn du meinst, nur weil es sich gut anfühlt, ist es der Herr, dann sitzt du an einer großen Lüge auf. Es fühlt sich gut an, dann muss es Jesus sein. Darf ich dir so sagen hier?
Ja, natürlich.
Ist die Wahrheit. Ja. Heißt aber auch nicht, dass wenn sie schlecht anfühlt, dann ist es der Herr. Es gibt auch diese Theologien. Ja? Der untere Weg, je schmerzvoller, desto mehr ist Jesus drin. Nein, stopp. Wir haben ein Bild. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Da gibt es Beispiele, da zeigt uns das Wort auf. Da wollen wir Leben lernen, wie Jesus es uns zeigt, weil wir wissen, das ist ein gutes Leben. Aber der Prozess dorthin, der tut manchmal weh. Und ich muss manchmal loslassen. Und wenn du einen Glauben hast, der einfach nur darauf setzt, auf gute Gefühle, dann wirst du ganz schnell scheitern. Dann rutschst du mit deinem Glauben ab, hier beim informierten Pessimismus. Und kommst nicht in diesen hoffnungsvollen Realismus. Was ist aber tragend in dem Ganzen? Das müssen wir unbedingt dazu zufügen. Denn wir mögen Worte der Weisheit haben. Wenn wir nicht gegründet sind im Glauben, komme ich gleich dazu, dann reicht oft das Wort der Weisheit nicht, weil wir nicht die Umsetzungskraft entwickeln. Und du weißt oft dann das Richtige zu tun und du triffst vielleicht sogar richtige Entscheidungen, hältst aber trotzdem nicht durch, weil die Grundlage nicht stimmt. Und deshalb muss ich dazu fügen, wenn das die Predigt irgendwie auch Substanz hat, die Definition des Glaubens nochmal, kennen wir gut. Was ist denn der Glaube? So Glaube, habt ihr gesehen, habe ich als Fundament reingezogen. Das ist nicht fachlich, das ist Michael Winkler geistlich. Ja. Das findet er in der Fachliteratur so nicht, ist aber eine Wahrheit und erlebe ich so und ist unbedingt zu beachten. So durch die Veränderungsprozesse, durch dieses Fundament Glaube als Substanz unserer Hoffnung. Was ist denn der Glaube? Definition vom Wort Gottes. Das Wort Gottes definiert sich immer selbst zuerst. Ja, also pass auch da auf, das Wort erklärt sich selbst. So, das heißt, wenn wir wissen wollen, was ist Glaube, dann muss ich auch die Definition des Wortes Gottes zuerst mal angucken. Und Hebräer 11, Vers 1 ist das Beste, was ihr hierzu finden könnt, von der Wortdefinition her. Was ist denn der Glaube? Er ist Neue Genfer Übersetzung, er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit noch unsichtbarer Dinge. Elberfelder Übersetzung bringt auch gut rüber. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit. Grundlage, Substance, Substanz ist das griechische Wort, was hier dahinter steht. Dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. So, das ist ja in diesen Umbruchszeiten. Ich habe ja noch kein klares Bild von dem, wie es sein wird, weil das kenne ich noch nicht. Ich erahne es, ich habe ein Wort, ich habe eine Überzeugung davon. Es wird gut werden. Ich weiß noch nicht genau, wie es im Himmel aussieht, aber ich weiß, ich komme dorthin. Sicher, da weiß ich sicher. Du auch?
Ja.
Das ist gut. Sind wir schon mal zwei. Das wird eine Party, du. So. Also ein Überzeugtsein. Und ich habe so in der Vorbereitung, deshalb hänge ich da noch ein bisschen rum an dieser Stelle, habe ich gespürt, es ist für der ein oder andere von uns wichtig, dass wir uns hier ein bisschen tiefer noch hineinschrauben in unsere Überzeugungen. Weil durch die Veränderungsprozesse hindurch brauchen wir tiefe Überzeugungen. Sonst wandeln wir uns nach dem Zeitgeist. Fühlt sich besser an. Alle sagen so. Und du verlierst deine Grundüberzeugungen, die aber schlussendlich Grundlage deiner Hoffnung sind. Hoffnungsvoller Realismus. Wenn du dorthin kommen willst, brauchst du die Grundlage des Glaubens. So der Glaube, nicht die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Glaube stirbt zuletzt. Denn die Hoffnung nährt sich vom Glauben. Könnt ihr das erfassen? Das ist eine wichtige Wahrheit. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und jetzt hast du 40 Jahre Wüste vor dir. Wenn du nicht weißt, dass du weißt, dass du weißt, dann wirst du einfach in der Wüste sterben. Warum mache ich denn Mist? Nichts wie zurück nach Ägypten. Und habe schon vergessen, dass das nicht mehr geht, dass es auch Mist war. Geht nicht mehr. Ich kann nicht zurück in diesen Zwischenzeiten zur alten Welt. Da wollen wir manchmal hin und die wird dann plötzlich immer schöner, je länger sie weg ist. Je weiter sie weg ist, desto schöner und verklärter wird diese alte Welt. Vergiss es. Es wird nicht mehr so sein wie früher. Aber wir wissen auch noch nicht genau, wie es sein wird, wieder für eine längere Phase in der Zukunft. Wir sind in der Zwischenzeit. Aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ich weiß zum Beispiel, dass Gott, du gehst mit mir durch. Ich bin nicht allein in dem Ganzen. Ich weiß, du bringst mich ans Ziel. Der, der mit uns den Glauben begonnen hat, der wird ihn auch mit uns vollenden. Und es gibt so viele Überzeugungen, die dann tragend sind. In genau diesen Zeiten. Manchmal spüren wir das in den Zeiten, wo alles relativ normal läuft. Spüren wir das gar nicht so. Aber in diesen Zwischenzeiten, erinnert euch an die Corona-Zeit? Und plötzlich sind wir zurückgeworfen gewesen, viel mehr auf unseren eigenen Glauben, weil wir nicht mehr von der Glaubensgemeinschaft so stark leben konnten. Und wir konnten sie nicht einfach mal so treffen und ich spürte wieder getragen von dem Glauben der Gemeinde. Und es ist schön, dass es das gibt. Aber jetzt sind wir plötzlich in so einer Zwischenzeit und spüren und merken, was ist denn mein Glaube? Wie verwurzelt bin ich in meinem Christus? Wie lebendig ist mein Glaube? Und in diesen Zwischenzeiten spüren wir dann, davon kann sich meine Zuversicht, meine Hoffnung ernähren. Und ich spüre so, dass der Geist Gottes hier und da einfach nochmal daran erinnern möchte, schraub tiefer hinein ins Wort, tiefer hinein in die Überzeugungen des Glaubens. Die Grundlagen in Christus Jesus, dass wir tief verwurzelt sind, dann werden wir auch in diese Phase kommen, wo wir dann auch hoffnungsvoll, realistisch hoffnungsvoll vorangehen. Und unsere Hoffnung kann sich nähren von diesen Überzeugungen. Und der Glaube, ihr Lieben, und das ist, muss ich dann Führungskräften sagen in dem Ganzen, aber auch jedem von uns Einzelnen, in dieser Zeit, wenn dann dieser Pessimismus um sich greifen will und von überall her auf uns einströmt, da ist es wichtig, dass wir uns nähren, unseren Glauben nähren. Und der Glaube kommt aus der Verkündigung. Was hörst du an? Mit was fütterst du deinen Geist Tag für Tag? Stärkt es deinen Glauben oder wirst du immer pessimistischer und hoffnungsloser. Wenn du hoffnungslos wirst, dann weißt du, dass du deinen Glauben nicht nährst. Denn die Hoffnung sucht nach Glaubensgrundlagen, wovon sie sich ernähren kann. Und wenn wir zusammenkommen, dann gucken wir nicht mal miteinander in ein tiefes Loch und sagen, ist alles furchtbar. Sondern heben wir unsere Häupter empor. Dann schauen wir, unsere Rettung ist nahe. Hilfe ist da. Es gibt eine Lösung für jede Situation. Wir wissen noch nicht genau, wie es aussieht, aber es gibt eine Lösung. Und jetzt kommen wir wieder zum Geist der Weisheit. Es gibt eine Lösung. So, Herr, mein Herz ist wieder offen. Es ist genährt mit Hoffnung, aus dem Glauben gereift. Jetzt bin ich wieder offen. Jetzt bin ich bereit. Und jetzt kann das Wort der Weisheit kommen. Okay, Leute, wie soll man entscheiden? Es muss hier eine Lösung geben. Was sind die nächsten Schritte, die wir gehen? Und dann kommen Entscheidungen zustande, die uns dann auch schlussendlich in das verheißene Land bringen oder eben durch diese Zwischenphase hindurch. Und deshalb zurück zum Wort Weisheit. Gehen wir in die. Dann auch nur kurz, könnt ihr nochmal nachgucken. Im Griechischen gibt es drei Worte für, was wir in der Deutsch mit Weisheit übersetzen oder auch mit Klugheit. Die Sophia, die kennen wir. Die Sophie, manche heißen so. Ja. Philosophie, die Liebe zur Weisheit. Ja. Und da geht es eigentlich darum, immer um die großen Zusammenhänge. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wie ist es denn eigentlich? Ja, diese philosophische Weisheit. Und es ist wichtig, ja, diese großen Zusammenhänge auch nicht aus den Augen zu verlieren und auch vom Wort Gottes her sich immer wieder vor Augen zu stellen. Herr, was erklärst du? Wie erklärst du, Herr, uns die Welt? Weisheit. Die Pronesis ist der Verstand, die Vernunft ist im Grunde dann, was ist jetzt zu tun? Was ist jetzt klug? Und die Synesis ist im Grunde, und das umfasst dann das biblische Verständnis von Weisheit, im Hebräischen ist es ähnlich, umfasst dann, dass wir sagen, wir treffen Entscheidungen, vernünftige Entscheidungen, die aber auch verankert sind in den großen Wahrheiten und Zusammenhängen in der großen Geschichte unserer Welt. Also ich werfe nicht über Bord die Familie als Beispiel. Die Familie formt sich manchmal neu und anders, aber ich werfe nicht die Grundlage der Gesellschaft in der Weisheit, in den großen Zusammenhängen. Wenn ich das große Ganze sehe, dann ist Familie ein grundlegend richtiges Konstrukt. Über Jahrtausende. Eine große Wahl, wird sich auch nicht ändern. Und trotzdem muss ich dann vielleicht als Patchwork, wo wir neu zusammenkommen, muss ich kluge Entscheidungen treffen, ohne aber Familienbild als solches zu verlieren. Die tragende Gemeinschaft, die füreinander da ist, die tragende Gemeinschaft, die verlässlich ist. Ehe ist auch in erster Linie ein Treuebund. Ist nicht einfach nur ein Vertrag, den man macht, sondern es ist ein Treuebund. Ich verspreche dir, du kannst dich auf mich verlassen. Und das ist eine ewige, richtige Geschichte. Und dass ich das manchmal ein bisschen anders ausgestalten muss in den verschiedenen Kulturen, in den verschiedenen Phasen und Zeiten, das ist dann, wie gehen wir klug damit um? Ich verliere aber nicht diese Grundrichtigkeiten. Und Weisheit ist nicht, sich abzukoppeln von den Grundwahrheiten, aber auch nicht nur in den Grundwahrheiten dahin zu schweben, sagen wir sollten mal wieder. Sondern es muss sich konkretisieren. Ich habe heute eine Frage. Ich muss jetzt Entscheidungen treffen, die morgen auch noch richtig sein sollen. Also müssen sie auch eingebettet sein in das große, ganze Richtige. Und da ist wieder Weisheit, deshalb Gottesfurcht, der Anfang der Weisheit. Wenn wir Gott nicht mehr fürchten, wenn wir denken, ich bin der Weisheit letzter Schluss, dann rennen wir gegen die gleiche Wand, bis das Hirn blutet. Und wenn die Menschheit das tut, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir immer wieder gegen die gleichen Probleme rennen. Gottesfurcht, und zwar nicht Angst vor Gott, sondern die Ehrfurcht vor Gott. Die Anerkennung, es gibt tatsächlich jemanden, der hat mehr Hirn als ich. Und ist nicht immer mein Chef. Sondern da gibt es einen, dessen Weisheit unendlich ist. Der erschaffen hat etwas, was wir seit Jahrtausenden versuchen zu begreifen. Und wir begreifen immer mehr davon. Je mehr wir begreifen, desto mehr staunen wir und desto weniger wissen wir. Und dieses Hirn ist ewig. Dieser Gott ist von Anfang bis zum Ende. Er war und wird sein, immer und ewig. Und wie können wir nur so vermessen sein, eine gottlose Gesellschaft sein zu wollen? Das ist dumm. Hier sitzen lauter kluge Leute. Sagen, ich komme ja nicht nur zum Gottesdienst, um mal wieder meinen Anzug auszuprobieren, ja, oder so, sondern oder weil ich an meine Freunde sein will, was auch gut ist, sondern weil, Herr, ich ehre dich und ich will hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich will hören, Herr, auch mich einbetten lassen immer. Ich weiß, ich bin nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich brauche größere zusammen, ich brauche die Rückmeldungen. Und bevor ich zum Abschluss komme, auch eine Wahrheit, die nimmst du mit. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Wo ist Christus? Auch in dir. Auch in dir. Pah, das ist unfassbar. Das heißt, wenn ich Mathematik richtig verstehe, dass alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis da sind. Und jetzt kommt der Geist der Weisheit. Das heißt, der Geist offenbart uns das, was wir noch nicht kennen. Der Geist Gottes hilft uns, Dinge zu erfassen, zu erkennen, die weit über unser Denken, Erfahrung und Verstand hinausgehen. Die, die Gott lieben, denen offenbart er das, was in Gott ist, sagt uns die Schrift. Und jetzt wird der Geist der Weisheit plötzlich sagen, ja, wow, das ist der Hammer. Es ist ja nicht nur, ich gehe irgendwo hin auf den Jakobsweg, da ist gerade meine Frau unterwegs ein bisschen, gehe nicht nur auf den Jakobsweg irgendwie, um zu entdecken, sondern mitten im Alltag, wenn ich zu Hause bei meiner Hausarbeit sitze, wenn ich im Büro bin, wenn ich mich mal wieder frage, wie soll ich nur entscheiden in meinem Berufsalltag? Die Weisheit ist nicht weit weg, ihr Lieben. Und jetzt kann ich sagen, Geist der Weisheit, offenbare mir die Klugheit, die ich jetzt brauche, eingebettet in die grundsätzlichen Richtigkeiten, offenbare mir aus Christus heraus. Das ist die Quelle. Aus Christus heraus die Weisheit, die ich jetzt brauche, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn wir hier zusammenkommen, dann sensibilisieren wir unseren Geist, dann verstehen wir die Zusammenhänge des Wortes Gottes. Aber mitten im Alltag, bitte rechne mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, diese Zeichen und Wunder, von denen wir vorher auch gesungen haben, diese Gaben des Heiligen Geistes, die zum Nutzen aller da sind, die sind nicht auf deine Glaubenserfahrung begrenzt, sondern der Geist Gottes teilt zu. Bittet um Weisheit, dann werdet ihr sie kriegen, denn Gott gibt gerne. Wie gibt er? Durch den Geist Gottes, der uns Offenbarung gibt. Und es kommen diese Aha-Momente und Effekte und sie sind aus Christus hervorgebracht, jetzt für deine aktuelle Situation. Das erlebe ich fast jeden Tag. Und ohne das, Leute, ich wüsste nicht, wie ich es machen soll. Ich kann gar nicht so viele Bücher lesen. Und das Blöde ist, die Bücher, die man heute liest, sind in den 80er Jahren geschrieben. In der alten Welt. Ich bin immer ein bisschen angespannt, wenn meine Führungskräfte zu Seminaren gehen. Warum? Weil dort wird häufig immer noch gelehrt, was in den 90er oder 80er Jahren gesetzt war als Literatur. Und da ist vieles vom grundsätzlich Richtigen dran, aber das hilft uns im Aktuellen oft überhaupt nicht weiter. Da kommen sie wieder, da muss ich den Kopf wieder zurechtrücken. Sagen, nein. Ja. Und wir werden uns darauf einlassen müssen, ihr Lieben, auch in diesen Zwischenzeiten nahe dran zu sein, in diesem unguten Gefühl. Ich kann nicht einfach zurückgreifen auf etwas, was da ist und bitte auch nicht, was irgendein Influencer jetzt gerade mal, wieder von sich gibt. Na, wird es schon richtig sein, weil alle durch die Tür rennen, heißt es noch nicht, dass es richtig ist. Wir werden uns gründen müssen in Christus, im Wort, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und der Geist der Weisheit darf kommen. Wunder, ihr Leben, beginnen dort, wo du an deine Grenzen gestoßen bist. Es sind nicht immer nur die spektakulären Dinge. Das Wunder ist manchmal, dass du jetzt eine Antwort hast auf eine Frage, die keiner andere beantworten konnte. Und gar nicht spektakulär, aber es ist die Lösung.
Rechne damit. Du bist gesetzt an dem Platz, wo du bist. Und ich ende mit dieser Frage auch, und ihr dürft auch im Lobpreisteam dann auch das nochmal, greifen wir das nochmal auf in den letzten Minuten. Ich will schon ganz bewusst, wie es Paulus der Gemeinde zu Ephesus gefragt hat, habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sag nicht so schnell, ja, natürlich, der Geist ist ausgegossen. Habt ihr es empfangen? Die Betonung liegt auf empfangen. Nicht, ob der Geist da ist, der ist da. Und der Geist Gottes ist ausgegossen auf alles Fleisch, sagt die Schrift. Ob du Frau oder Mann bist, jung oder alt bist, ob du Angestellter bist, Selbstständiger bist, ob du dich krank oder gesund fühlst, das sind Männer. Spielt keine Rolle, der Geist ist ausgegossen. Hast du empfangen? Ja, sehr gut. Hast du empfangen? Und das heißt, dass wir auch empfangen den Geist der Weisheit, nicht nur grundsätzlich. Ich habe dich empfangen, Heiliger Geist, sondern jetzt, Heiliger Geist. Ich brauche dich. Du bist da. Er ist ausgegossen. Du musst nicht irgendwelche Turnübungen machen, dass er vielleicht endlich zu dir kommt. Er ist da. Aber hast du das empfangsbereite Herz, das demütige Herz, das sagt, mein Hirn reicht nicht aus. Ich brauche Weisheit von oben. Ich brauche Weisheit Gottes. Heiliger Geist, komm. Ich brauche dich. Lasst uns so ins Gebet nochmal gehen und auch so miteinander singen. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, in welcher Phase wir immer sind, aber dass du uns auch nicht nur theoretisch bei uns bist, sondern du gibst uns, was wir brauchen. Herr, wir brauchen Weisheit. So häufig, so viel, so konzentriert, wie vielleicht schon lange nicht mehr, brauchen wir Weisheit. Wir sind so unsicher oft und greifen so schnell zu auf irgendetwas. Aber heute Morgen lassen wir uns wieder challengen, herausfordern. Wir haben verstanden, Gott, gerne gibst du den Geist der Weisheit. Und ich strecke mein Herz, mein Kopf, mein Gehirn, streck's aus zu dir und halte es dir hin. Sag, komm, du Geist der Wahrheit. Komm, du Geist der Weisheit. Genau in meine Situation. Fülle meine Gedanken. Fülle meine Emotionen. Gründe mich in dem festen Glauben, alles muss gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Amen.
Gottes kommt.